Nach 150 Kilometern kommt dann Punkt XY, da können wir uns hinknallen. Da haben wir ein Dach über dem Kopf. Wir gucken dann in diese Hütte rein. Linke Ecke, Waldameisen. Rechte Ecke, Waldameisen. Hinten beide Ecken, Waldameisen. Es ist Airbag-Time.
Er geht nicht geschlossen über den Kopf.
Aha.
Und ich habe die ganze Zeit überlegt, warum machen die das nicht?
Und? Hast du es rausbekommen?
Ich habe es rausgekriegt.
Und du hast ja die beiden Dinger jetzt mitgebracht, damit wir die auch testen können.
Yes. Ich habe so viele Videos gesehen, ich will das gar nicht eigentlich. Ich will das gar nicht. Aber wir werden uns richtig hinpacken müssen.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrrad-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Achtung, Achtung. Das ist eine Durchsage des Radsportgotts oder der Radsportgöttin, so genau steht das jetzt hier nicht. Jedenfalls will er oder sie, dass ihr diesen Podcast liked und abonniert und das gleiche auch mit dem Instagram-Account von Bikers Paradise macht. Ende der Durchsage. Was sagst du dazu?
Wow.
Naja gut. Also, Mensch Alex, schön, dass du wieder da bist.
Na, gefühlt eine Ewigkeit, da sind wir wieder.
Ja, Folge Nummer 10 von Bikers Paradise und schon ist das nächste Jubiläum da. 10 Folgen, das ist eine 1 und eine 0.
Cool. 10, 10, 10, 10, 10. So kann es weitergehen.
Mhm. Ich habe was erlebt. Also ich habe viele Sachen erlebt, aber ich war beim Bike Polo. Hast du Bike Polo schon mal erlebt?
Ja.
Mega geil.
Erzähl mal.
Waren deutsche Meisterschaften oder Europameisterschaften auf dem Tempelhofer Feld hier in Berlin. Und ich bin sofort angefixt gewesen. Ich bin Fan. Ich mag ja Ballsportarten, ich mag Fahrräder und es ist ein flottes Spiel. Hat so ein bisschen was von Eishockey und eben Polo, was man auf Pferden spielt. Nur eben cooler mit Rock'n'Roll und hast du nicht gesehen, weil eben Fahrräder mit im Spiel sind. Und da kam dann noch einer der Organisatoren zu mir und meinte so, ey Martin, cooler Podcast. Und ich so, ah, oh, wie schön ist das denn? Ja, voll sweet gewesen. Und ich dachte mir, eigentlich könnten wir beide für den Podcast mal so ein Bike-Polo-Crash-Kurs machen.
Oh, scheiße. Aber warte, stopp.
Was?
Die fahren fixed, oder? Oder haben die einen Freilauf?
Die haben Freilauf. Also die meisten hatten auf jeden Fall einen Freilauf.
Und eine Bremse haben sie?
Genau, eine Scheibenbremse, die sogar vorne abgeschirmt ist gegen Schläge.
Okay. Ne? Ja, oder wir machen Battle.
Was?
Ein Battle. Wir battlen uns. Na, wer das erste Tor schießt.
Ach so, ja, na klar. Bike-Polo, Crash-Kurs. Ich habe auf jeden Fall Bock. Schön, dass du auch Lust hast. Also Michael, wenn du das gerade hörst, wir wollen von dir lernen.
Alter, Deal, Digga. Ja.
Also schon wieder die nächste Folge, beziehungsweise das nächste Thema für die nächste Folge in Sack und Tüten. Sehr schön. Heute in der Folge, du hast eine Gravel-Story gemacht für ein Magazin. Da geht es um eine Ausfahrt entlang der ehemaligen Berliner Luftbrücke. Knapp 700 Kilometer sind das, wenn ich mich richtig entsinne, von Frankfurt am Main bis nach Berlin. Du hast einen der Teilnehmer dieses, ja, der diesjährigen Ausgabe zum Interview eingeladen und der kommt nachher vorbei.
Genau. Ich habe einmal diese Fotostrecke gemacht für die Gravelbike mit Interviews und da wird sehr schön beschrieben, wie die Jungs so drauf sind und was sie so dabei haben. Und ganz toll ist, dass wir einen davon im Altstudio-Gast haben. Da freue ich mich ganz toll drauf.
Das ist der Torben. Und du hast Fahrrad-Airbags mitgebracht. Du hast es lang und breit angekündigt. Heute sind sie da. Ich bin wirklich sehr gespannt. Und ich habe ein Abenteuer erlebt. Das hat mit Tschechien und mit Österreich zu tun. Los geht's.
On the road.
Bikepacking-Abenteuer. Das ist ja für mich Urlaub, wie es sein sollte. Weißt du warum?
Nee.
Weil du fährst los und der Alltag ist direktamente weg aus deinem Kopf. Weil ganz andere Sachen auf einmal wichtig sind. Nicht, wo ist der nächste Kaffeeautomat in deinem Büro oder wann gehe ich wieder auf Toilette oder gehe einer rauchen, wenn ich rauche. Sondern es ist nur wichtig, vorankommen. Essen, Trinken, Schlafplatz. Hinter jeder Ecke ist irgendwie etwas Neues, was du in deinem Leben noch nicht gesehen hast. Und deshalb ist der Alltag komplett raus aus dem Kopf. Also schneller kannst du nicht im Urlaubsmodus sein. Von daher Bikepacking-Urlaube, große Empfehlung meinerseits.
Das Krasse ist ja, umso weniger du planst, umso mehr wirst du rausgerissen aus dem Alltag, weil dein Fokus wirklich dann zu über 100% darauf liegt, was passiert hinter der nächsten Ecke, wie ist der Weg, bar, oder?
Ja. Genau. Wir haben das mit Rennrädern gemacht. Ich und ein Kumpel, Christoph. Wir sind von Oschersleben nach Wien gefahren. Oschersleben, Sachsen-Anhalt bei Magdeburg, weil da komme ich her. Meine Eltern wohnen da. Sind 780 Kilometer gewesen. 7000 Höhenmeter. In 5 Tagen haben wir das weggeruppt. Und das Ganze eben mit der Challenge draußen pennen. Also draußen übernachten. In der Bikepacking-Tasche ist dann eben alles drin, was du brauchst. Ein kleiner Schlafsack, ein kleines Isomättchen und ja, und dann geht's los.
Okay, aber jetzt erstmal die spannende Frage. Super-GAU in irgendeiner Form? Komm.
Nichts.
Gar nichts?
Gar nichts. Kein Platten, ach, komm, keine bitte. Gerissene Kette. Nichts ist kaputt gegangen. Es ist alles sehr, sehr gut gegangen. Wir hatten sogar Glück mit dem Regen. Dazu muss ich sagen, das war zu einer Zeit, wo in Mitteleuropa einfach überall es geregnet hat. Und wir hatten so ein Schweineglück, dass wir ganz, ganz wenig Regen abbekommen haben.
Was ich ja immer beeindruckend finde bei dir ist, du postest dann Bilder, wo du in deinem weißen Trikot von Flux FM dann durch die Gegend ballerst, wo ich immer denke, Alter, warum zieht denn der weiße Klamotten an und schläft dann irgendwie draußen in auf einer Bank?
Ja, das sind die besten Klamotten, die ich habe. Und man muss ein bisschen Werbung machen.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie machst du das mit Klamotten waschen? Oder?
Also ich hatte Reihen der Tube mit.
Okay, und dann?
Habe ich nicht benutzt. Weil ich die Möglichkeit war. Nee, ich hatte ein Trikot an, eine Bib an, also eine Shorts an, ein paar Socken an. Und das Gleiche hatte ich dann nochmal eingepackt. Und dann habe ich immer ja, 2 Tage das Gleiche getragen und dann die Klamotten gewechselt und dann noch 2-mal das Gleiche getragen und dann nochmal gewechselt.
Und das hat dann so einen Selbstreinigungsprozess.
Ja, ja. Das ist ja das Schöne an Sportklamotten, die lüften halt gut aus, weißt du? Und die zusätzliche Challenge war, mein Kumpel Christoph hatte vor 3 Monaten einen Bänderriss am Knöchel. Das heißt, er konnte überhaupt nicht trainieren vorher. Ja. Und hat das trotzdem, haben wir das zusammen weggewuppt. Also das war unglaublich. Und wir hatten ein großes Learning aus dem vergangenen Jahr. Da hatten wir nämlich so eine ähnliche Tour zum Gardasee gemacht, waren 1000 Kilometer. Da sind wir einfach gefahren. Gefahren, gefahren, gefahren und haben dann links oder rechts geguckt, wo wir uns dann hinhauen. Und da haben wir dann eben auch einfach auf einer Wiese gepennt. Und dieses Mal haben wir uns kleine Zwischenziele rausgesucht und quasi in Etappen geplant. Mit Schutzhütten am Ende, wo man eben pennen kann. Und das war für die Seele echt gut zu wissen, nach 150 Kilometern kommt dann Punkt XY, da können wir uns hinknallen, da haben wir ein Dach über dem Kopf und dann kann man da vernünftig auch pennen.
Und ihr seid ja jetzt einmal quer durch Tschechien, ne? Quasi bis nach Wien, oder?
Genau, sind ein bisschen durch Deutschland, Erzgebirge, dann rüber nach Tschechien und da Pilsen vorbei, Budweis vorbei, nach Österreich rein und dann bis nach Wien.
Das machst du doch wieder nur, um Bier zu trinken, oder? Die ganze Woche.
Das war so ein netter Nebeneffekt, sagen wir es mal so. Aber wir haben nur wir haben zwei Brauereien gesehen. Aber dazu dann später mehr. Unser erstes Ziel war nämlich noch auf deutscher Seite. Und zwar zwischen Halle und Leipzig ein Aussichtsturm am Rassnitzer See. Der ist so 10 Meter hoch gewesen und das war total sweet. Wir kommen da an und dann wussten wir aber nicht, ob wir unsere Fahrräder diese 10 Meter da hoch tragen können. Hat gut geklappt.
Warum trägst du dein Rad auf einen Aussichtsturm?
Ja, weil wir da oben geschlafen haben. Ich wollte mein Fahrrad da nicht unten lassen, weißt du? Okay. Wir haben dann da gepennt. Weil da ein See ist, konnten wir dann auch gleich baden am Ende der ersten Tour. Das war auch wunderbar. Schön nackig reingehüpft und wieder ein bisschen trocken gerubbelt. Und die erste Nacht war dann aber sehr unruhig vom Schlafen her. Weißt du, es ist ja dann was anderes, wenn du draußen pennst. Ja, jedes Geräusch ist auf einmal total laut. Und dann denkst du so, oh, da sind Menschen, die wollen auf unseren Turm. Scheiße.
Und kein Zelt, ne? Einfach nur.
Kein Zelt. Ja. Einfach nur dahin geknallt. Und ich habe dann in diesem Schlafsack gelegen und auf einmal fällt irgendwas auf mein Gesicht drauf. Nee. Und ich so, ach nein, bitte keine Spinne, bitte keine Spinne. Hab das weggewischt und am nächsten Morgen habe ich es gesehen, weil ich es irgendwie beim Wegwischen tot gemacht habe. Es war eine riesengroße Motte. War jetzt nicht so schlimm wie eine Spinne. Und was ich dann an dem Tag auch gelernt habe, ist, Bikepacking-Taschen, wenn man alles rausgeräumt hat, über Nacht wieder zumachen.
Ja.
Weil dann waren auch so die ein oder andere Motte in meiner Arschrakete mit drin.
Und morgens immer in die Schuhe gucken, bevor du sie anziehst.
Das ist auch ein guter Tipp, ja. Sonst ist da vielleicht eine Spinne oder sonst irgendwas drin.
Naja, in anderen Ländern kann es auch noch ganz anders ausgehen, ne?
Ja, wenn du giftige Tiere hast, das stimmt schon. Zweites Ziel war dann eine wunderschöne Hütte auf einem Berg, Grenze Erzgebirge Tschechien, Nähe Johanngeorgenstadt. Und da kommen wir rein und es sieht einfach schön aus. Wirklich wie so ein Gartenhäuschen, aber ganz robust, aus massivem Holz gebaut. Oben auf dem Dach sind Flechten drauf, drinnen 2 Bänke und ein großer Tisch. Und draußen alles ruhig. Ist gerade Sonnenuntergang gewesen, es dämmert, es ist ruhig. Die Sterne kommen raus und funkeln. Das war wahnsinnig schön.
Ich meine, dafür zahlen andere Leute viel Geld, ne?
Ja, aber man muss natürlich auch ein bisschen vorausplanen, ein bisschen was zu essen mit haben, Wasser nochmal auffüllen, damit du dann in der Nacht auch mal was trinken kannst. Und wir gucken dann in diese Hütte rein. Linke Ecke, Waldameisen. Rechte Ecke, Waldameisen. Hinten beide Ecken, Waldameisen. Die waren aber schon ganz langsam unterwegs. Und da dachten wir, die werden jetzt bestimmt zurück zum Bau gehen und uns dann in der Nacht in Ruhe lassen.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Und das hat dann auch geklappt. Okay. Wir haben da ganz gut drin gepennt. Und der nächste Morgen war auch echt wunderschön. Sonne geht auf, alles ruhig. Und ja, dann sind wir losgefahren und zack, in Tschechien gewesen. Haben uns dann was zum Frühstücken gesucht an einem Supermarkt. Und dann ging es weiter. Das dritte Ziel, das war dann ein Holzpavillon. Das war so 40 Kilometer hinter Pilsen. Der war komplett offen. Und als wir da ankommen, hat das fast gestürmt. Es war richtig dolle windig und wir dachten so, oh Mann, das kann man hier nicht so richtig pennen. Wir haben schon geguckt, ob wir mit irgendwas da den Wind abhalten können von unserem Schlafplatz. Aber sobald wir dann da rumgewerkelt haben, hat der Wind aufgehört und dann war alles cool. Und dann haben wir da drin gepennt.
Das war doch überhaupt kein Abenteuer, Alter. So, 5 Sterne plus die ganze Nummer.
Ja, pass auf, Abenteuer. Mein Kumpel Christoph wurde 2-mal gestochen. Einmal ins Ohr von der Biene und einmal in die Wange von einer Wespe oder so. Und als wir dann in diesem Pavillon waren, haben wir ja, weil es schon dunkel war, die Fahrradlichter angemacht und auf einmal eine Hornisse. Und die aber schon komplett bekloppt, fliegt überall gegen, inklusive uns. Und wir so, Kacke, was machen wir denn jetzt? Na ja, erstmal Licht aus. Dann hätte ja gefehlt, wenn die ihnen dann auch noch sticht. Alle guten Dinge sind 3. Dann haben wir mit den Rücklichtern geleuchtet. Die leuchten ja rot. Tiere sehen das dann anscheinend nicht so. Und das hat dann alles ganz gut geklappt. Da haben wir uns dann bereit gemacht, haben uns schlafen gelegt. Und Christoph ist dann irgendwann in der Nacht aufgewacht. Und dann standen überall ringsherum von uns Rehe. Und haben dann da gegrast. Rehe. Haben uns in Frieden gelassen, uns nicht angeknabbert. Aber die standen da ganz seelenruhig und haben...
Schön.
Ja, also solche Sachen erlebst du halt nur on the road. Aber Etappe 3 war dann auch das erste Mal, wo wir kurze Regenpause machen mussten und wo wir dann auch Probleme mit der Route hatten. Da hatten mich ein paar Leute schon vorher drauf hingewiesen, in Tschechien auf jeden Fall nicht die großen Straßen befahren. Hinter Karlsbad war das dann Karlovy Vary, Bundesstraße und 4-spurig. Die LKW sind da vorbeigebrettert. Der Standstreifen, der war relativ breit, so 1 Meter, aber ab und zu ist der dünner geworden. Und denkst du, die LKW-Fahrer, die machen mal einen Spurwechsel, die pfeifen da mit 30 Zentimetern, so gefühlt zumindest, an einem vorbei mit 100 Sachen. Und da dachten wir, ey, das können wir jetzt nicht 15 Kilometer durchhalten. An der nächsten Kreuzung sind wir runter.
War das eine Routenplanung über Komoot?
Ja. Das hat Komoot so ausgespuckt und ich war so blöd und habe da irgendwie nicht drauf geachtet, dass ich die Bundesstraße rausplane. Jedenfalls haben wir dann umgeplant und da ist uns dann aufgefallen, in Tschechien gibt es schon ausgewiesene Radwege, das ist aber nicht wie in Deutschland. Nicht, dass du eine Landstraße hast und rechts daneben oder links daneben ist eben eine eigene Spur für Fahrräder, sondern es sind alte Landstraßen, die einfach wenig befahren sind. Und wir fahren dann da durch, die Sonne scheint, der Regen hat aufgehört und dann kommt eine Stunde lang kein einziges Auto.
Und das sind die Augenblicke, wo ich dann von dir eine WhatsApp bekomme.
Moin Alex, kennst du das, wenn du die ganze Zeit am Grinsen bist, weil der Moment einfach so toll ist? Genauso geht's mir hier gerade. Wir sind in Tschechien, kurz vor Pilsen, haben etliche Kilometer abgeruppt und heute war so ein Tag irgendwie so Scheidepunkt. Es hätte ganz viel regnen können, es hat aber nur ganz kurz einmal geregnet. Die ganze Zeit scheint die Sonne, die Felder sind golden, die Straßen sind super. Es macht so viel Spaß. Es geht rauf und runter, alte kleine Dörfchen, die Leute sind freundlich. Also wirklich, genau das sind diese Momente, wofür es sich zu leben lohnt. Ich wollte gerade Radsportmomente sagen, aber nein, das sind die Momente, wofür es sich zu leben lohnt. Es ist einfach nur toll.
Ja, weißt du, das sind eben diese kleinen Sachen im Leben, die uns halt wirklich glücklich machen. Ein warmes Getränk, wenn es kalt ist. Ein kaltes Getränk, wenn es warm ist. Sonnenschein, ein toller Ausblick. Und das checkt man eben erst, wenn man den fetten Arsch von der Couch runterbekommt und Abenteuer erlebt. Das ist halt einfach so. Jeder definiert Abenteuer für sich selber. Und das, was wir da gemacht haben, das war dann eben so ein Indiana Jones Moment für mich, die sich wirklich in die Birne einbrennen, die für immer da bleiben. Das ist dann nicht das neue Trikot von Hersteller XY oder die überteuerte Brille aus Amerika, weiß der Geier was. Aber das, was für immer bleibt, das sind eben diese Handlungen, die man macht.
Und ich meine, das ist ja alles in einer Woche passiert, ne? Und man braucht nicht viel Zeit. Du bekommst das Abenteuer in kürzester Zeit mit einem Erlebnis, was du nicht vergisst.
Genau. Wir sind in Wien angekommen, das muss ich dazu sagen. Und wir hatten extrem viel Glück, dass es eben nicht geregnet hat. Es hätte die ganze Zeit regnen können.
Ja, klar. Ne? Dann wird's hässlich.
Wir haben dann in Budweis eine Übernachtung uns gebucht, weil es hatte dann in der Nacht geregnet. Und wir hatten keinen Unterstand, wo wir hätten hinkommen können. Deshalb haben wir da sind wir in ein Hotel, haben da schön geduscht, haben da was gegessen, sind morgens früh aufgestanden, haben gefrühstückt, sind losgefahren, kurz nach 7 und hatten dann noch 200 Kilometer auf der Uhr, die wir dann runterrocken mussten. Aber wir wussten, nach 120 Kilometern ist es nur noch flach, weil wir an der Donau entlang fahren. Und dieser Moment, mit einem Rückenwind an der Donau entlang zu pfeffern und innerhalb kürzester Zeit in Wien anzukommen.
Ist geil.
Und diese Donau, die ist so riesig.
Und die geht ja direkt nach Wien rein. Das habe ich auch schon mal gemacht. Das ist der Hammer.
Ey, nicht umsonst an der schönen blauen Donau von Johann Strauss. Da hatte ich die ganze Zeit im Kopf. Ich bin ja kleiner Walzer-Fan, das weißt du wahrscheinlich nicht. Aber Walzer finde ich sehr, sehr gut. Das ist so die Popmusik der Klassik, weißt du? Ach ey, das ist so toll. Und dann sind wir am Stephansdom angekommen, sind da einmal drumherum gefahren, in unser Hotel rein, haben Wiener Schnitzel gegessen, am nächsten Tag noch eine kleine Runde durch Wien gedreht, so ein paar, das Johann Strauss-Denkmal haben wir uns angeguckt, das eine Schloss, das andere Schloss, sind in ICE und wieder zurück. Und weil ich ja mit meinem Kumpel, vergangenes Jahr auch schon sowas erlebt habe, wir haben die ganze Zeit alte Geschichten gewälzt. Und wenn wir das nächste Jahr wieder fahren, dann wälzen wir quasi zweimal so viele Geschichten. Wird toll, ich freue mich schon auf nächstes Jahr.
Und wenn ich dieses Leuchten in deinen Augen sehe, weiß ich, da ist was ganz Großes passiert. So, Fazit.
Fernfahrten sind einfach super. Du startest zu Hause, kommst woanders an. Am Anfang kennst du ja noch die Umgebung. Dann kennst du vielleicht nur noch die Ortsnamen, weil du die mal gehört hast. Und irgendwann ist alles neu. Und das sind so diese Sachen, die eben Abenteuer sind.
Ich bin ganz bei dir.
Und ich weiß jetzt 4 Städte, wo ich unbedingt noch so einen Städtetrip hinmachen will für ein Wochenende. Altenburg, wunderschöne Innenstadt. Karlsbad, mega schöne Stadt. Also mit Geysir und Thermalquellen und mega große Villen, die dahin gebaut wurden. Pilsen, wunderschön. Auch die Pilsener Urquellbrauerei, sehr schön. Und Budweis, ne? Diese beiden Städte, Pilsen und Budweis, die haben so einen jugendlichen Vibe irgendwie ausgestrahlt. Das kam mir fast vor wie in Berlin. Und ja, Wien. Ist ja eine wahnsinnige Stadt. An jeder Ecke steht ein teures, altes, geiles Haus und du denkst dir, das ist bestimmt total bekannt. Ich kenne es aber nicht, weil hier so viele Sachen sind. Also mir sind die Augen ausgefallen, aus dem Kopf raus. Ich könnte wahrscheinlich noch stundenlang weitererzählen, aber hier müssen wir jetzt mal Stopp machen.
Wir machen jetzt mal Schluss irgendwie. Genau. Leidenschaft, pure Leidenschaft.
Danke fürs Zuhören, Alex. Alex, ganz am Anfang des Podcasts haben wir schon drüber gesprochen. Du hast eine Story gemacht für ein Magazin. Es geht ums Graveln, also das Fahrradfahren auf Schotter mit einem Rennrad beziehungsweise einem Hybrid aus Rennrad und Mountainbike.
Genau. Da gab es diesen Event im Mai diesen Jahres, diese Tour von Frankfurt am Main bis nach Berlin Offroad. Und was ich total gerne mag, ist so den Menschen begegnen, die da teilnehmen und die einfach zu befragen, zu porträtieren, weil ich das unfassbar spannend finde, genau wie deine Geschichten immer, was erleben die Leute und einfach auch von denen zu lernen, ja, diese Begeisterung zu spüren.
Du bist ja auch noch Fotograf und hast alle Leute da fotografiert.
Genau. Ich habe die im Prinzip, das war total cool, die sind da angekommen und ich habe mir die geschnappt und direkt vor einen Fotohintergrund platziert, abgelichtet, so wie sie waren und mit denen dann danach immer ein Interview gemacht. Das macht unendlich viel Spaß. Das Ganze erscheint nächste Woche mit 8 Protagonisten in der Gravelbike, in dem Gravelbike-Magazin. Die haben da wirklich eine große Story draus gemacht. Übrigens auch eine super Empfehlung, Gravelbike-Magazin. Jeder, der...
Du hast gerade Gravelbike gesagt.
Gravelbike.
Gravelbike, ja. Gravelbike. Aber Gravelbike ist ein guter Name.
Coole Zeitschrift für Einsteiger, aber auch für Fortgeschrittene mit Terminen, mit Techniktests, mit Bike-Tests. Also wirklich so das ganze Programm. Was mich total beeindruckt hat, die kommen nach einer Woche Strapazen an am Ziel, haben ein Dauergrinsen im Gesicht, obwohl es draußen irgendwie schüttet und irgendwie 5 Grad sind. Dann unterhalte ich mich mit denen und was die mir erzählen, ist, das macht so einen Spaß, denen zuzuhören, weil die machen einfach, die setzen sich aufs Rad und zum größten Teil denken die gar nicht groß darüber nach. Die natürlich organisieren die sich mit ihrem Equipment, aber die lassen auch im Prinzip alles auf sich zukommen. Und die reduzieren ihr Equipment auf ein Minimum und jeder hat da so ein bisschen so seine Specials dabei, die für ihn extrem wichtig sind. Aber ansonsten stürzen die sich ins Abenteuer und sagen auch jedes Mal, ey, mach es einfach. Denk nicht darüber nach, setz dich aufs Rad und fahr los. Willst du das machen, dann mach es.
Das Abenteuer liegt hinter der nächsten Ecke.
Genau. Und wir freuen uns ganz besonders, dass wir einen dieser 8 jetzt zu Gast haben. Und zwar ist das der Torben Kasch, der diese Tour mitgefahren ist und der auch in dem Gravelbike Magazin gefeatured wird mit seinen Statements. Und den begrüßen wir jetzt.
Unser Gast im Paradise.
Herzlich willkommen, Torben.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Total schön, dass du es geschafft hast, hierher zu kommen. Candy B, was war das?
Ja, im Grunde ist das ja eine bescheuerte Idee. Man fährt auf dem Boden den Flugkorridor der Rosinenbomber.
Und das Ganze unsupported, ne? Und offroad, komplett.
Ja, größtenteils. Natürlich gibt es immer ein paar Asphaltabschnitte, aber es ist ja im Grunde so ein bisschen Flugkorridor, halt Ideallinie, dass man da also möglichst den kürzesten Weg findet. Gut, 700 Kilometer und dann ist halt Treffen in den Camps abends. Dann habe ich ja auch tatsächlich am Tag 1 nach dem Start entschieden, das anders zu fahren als ja, der Kodex war.
Du hast jetzt einfach den Kodex gebrochen und hast die Camps ausgelassen?
Nee, ich habe jedes Camp natürlich brav angefahren, aber ich habe halt am ersten Tag gegen 15 Uhr mit 6, 7 anderen das erste Camp erreicht. Da dachte ich mir, das ist jetzt hier irgendwie nach 75 Kilometern doch ein bisschen reichlich früh, um sich da schon schlafen zu legen. Und es gab aber das Nachtflugverbot. Das heißt, zwischen 0 und 5 Uhr sollte ja nichts passieren. War auch nicht in meinem Interesse. Aber irgendwie ist man ja doch zum Fahrradfahren da. Also bin ich weitergefahren.
Aber wie viele Tage hast du denn am Ende gebraucht für die Tour?
Vier.
Vier anstatt?
Also 3 Nächte, ja.
3 Nächte.
3 statt 5, ja.
Und stattdessen hast du die soziale Komponente einfach komplett außen vor gelassen?
Ja, das kann man wohl so sagen, ja. Ja, was soll ich sagen? Es war natürlich schon im Grunde die Idee, abends da sozial am Lagerfeuer tätig zu werden, sozusagen, ja.
Was mich jetzt interessiert, du hast in dem Interview, was ich für die Gravelbike mit dir gemacht habe, hast du gesagt, du bezeichnest dich nicht als Gravelbiker, machst aber eigentlich die total krassen Gravelbike-Events. Erklär mir das.
Ich weiß gar nicht, ob die so krass sind. Also es gibt ja immer jemanden, der noch krasser ist. Aber was soll ich sagen? Also es ist.
Was bist du? Wie bezeichnest du dich?
Ich habe Freude am Radfahren. Und ob da nun Asphalt drunter ist oder eben nicht, das ist mir beides recht. Was feststeht, ich hasse Autos. Also wenn ich mir eine Tour auf dem Rennrad plane, kommt ja auch vor, dann wähle ich immer den Modus sehr wenig Verkehr und fahre dann lieber ein paar Kilometer mehr auf Nebenstraßen, als dass ich da irgendwo mir auf der Bundesstraße die Autos gebe.
Ja, und um von der Straße runterzukommen, ist ja Offroad dann besonders gut.
Richtig.
Genau, dann hast du keine Autofahrer mehr an der Backe. Wenn du unterwegs bist, ne, und du hast ja jetzt auch diese Camps übersprungen von dem Candy B, wo schläfst du dann? Wie findest du deinen Schlafplatz?
Ja, da hatte ich tatsächlich ein bisschen Zeit in die Vorbereitung investiert. Ich dachte halt, ich gucke mal so nach Unterständen.
Die so auf der Route ungefähr liegen.
Richtig, ja. Und da habe ich auch 2 gefunden, die lagen direkt am Track. Also eine so bei Schlüchtern und eine andere dann auch am Rennsteig. Und eine weitere habe ich gedacht, die ist auch gut geeignet. Da war aber gar keine Hütte. Also da stimmte irgendwie die OSM-Bezeichnung nicht. Und ich habe irgendwie so einen Ansatz von einer Kochminhütte. Sachsen-Anhalt gibt es nicht, Leute. Ich habe gedacht, es gibt sie, aber es steht dort nichts weiter als ein Ortsschild mitten auf dem Feld.
Aber Sachsen-Anhalt ist generell irgendwie so ein Bermuda-Dreieck der Hütten, ne? Also ich habe jetzt letztens auch eine Tour gemacht von Oschersleben, das ist in Sachsen-Anhalt, bis nach Wien. Und die Strecke, die wir in Sachsen-Anhalt gefahren sind, da ist einfach keine Hütte irgendwie großartig eingezeichnet.
Richtig.
Und was hast du dann gemacht?
Also ich bin dann natürlich erstmal von der Hütte weg, die nicht da war. und bin on track dann in den nächsten Ort gefahren. Da war es schon dunkel und dann war aber da so eine ganz tolle DDR-Bushaltestelle aus Beton, fast komplett geschlossen, nur mit so einer Tür. Und dann habe ich mich da gerade eingerichtet, hatte vorher bei einer Pension in Köthen angerufen, ist dann nochmal so 20 Kilometer weiter weg gewesen und da ging ja aber keiner ran, also ich dann da an die Bushaltestelle und dachte mir so, na dann ist es das halt, habe mich da dann angefangen auszubreiten und dann erhielt ich einen Rückruf, es war bereits 22.30 Uhr, ob denn das, was da auf dem Anrufbeantworter gesprochen wurde, noch gilt. Man würde mich schon empfangen. Ja, und dann dachte ich mir so, Bushaltestelle oder 20 Kilometer fahren und dann Pension, dann habe ich die Pension genommen.
Mit was für einem Fahrrad bist du da unterwegs?
Ist ein Novit.
Was ist das? Kenne ich nicht.
Ja, ist ein Stahlrahmen von einem Rahmenbauer aus Schleswig-Holstein. Und der hat das eben so auf meine Maße angefertigt, so auf meine Wünsche hin auch. Nicht nur den Rahmen, sondern auch alle Komponenten rangebaut.
Aber ist das ein richtiger Gravelbike-Aufbau? Oder hast du da noch besondere Sachen für dich persönlich einfließen lassen?
Ich habe so einen Lader dran. Da würde ich sagen, das ist schon irgendwie ganz wichtig. Cycle to Charge heißt die Marke.
Über Nabendynamo.
Da kann ich über Nabendynamo und den Lader, also mit dem USB, meine Geräte laden.
Wie teuer ist sowas?
Ich glaube, das kostet irgendwie so, also ohne Dynamo, ich glaube so 150 Euro. Ja. Und da gibt es natürlich noch hochwertigere Sachen, aber das funktioniert, das Ding. Also das ist halt eigentlich das Wichtigste. Also das Rad hält Bombe.
Jetzt hast du erzählt, du hast dich ziemlich genau mit der Strecke befasst, also auch im Hinblick auf die Übernachtung. Wie ist denn das mit deinem Equipment? Na, da kann man ja auch sehr viel Zeit in der Vorbereitung verbringen. Bist du auch so ein Typ, der seine Sachen wiegt am Ende, um zu gucken, was da an Gewicht rauskommt?
Nee, überhaupt nicht. Also ich habe eher zu viel mit. Bei meiner letzten Tour hatte ich sogar so einen Klotz von Kompressor mit, um beim Platten schnell meinen Reifen aufzupumpen.
Ich muss noch mal einwerfen, wir posten ein Foto von Torben. Das könnt ihr auch in der Gravel-Zeitschrift sehen. Da ist nichts dran an dem Bike. Das ist nichts irgendwie. Keine Ahnung, wo du die Sachen hingepackt hast.
Aber du, Alex, du hast mir die Packliste gezeigt, die Torben benutzt hat, beziehungsweise ja, die du geschrieben hast. Und da steht 15 Paar Wärmepads. Ist das korrekt oder hast du dich verschrieben?
Nein, das waren 3 Paar Wärmepads.
Aha.
Das sind so 10 Wärmer. Und die tue ich mir abends in der Hütte oder wo auch immer ich liege, in die Socke. Und im Übrigen, wenn ich im Winter unterwegs bin, auch in den
Schuh.
Vorderschuh.
Ja.
Die halten 8 Stunden und haben so eine Temperatur, so Körpertemperatur, also 38 Grad in etwa.
Mhm.
Wärmer werden die leider nicht. Aber die sorgen dafür, dass ich keine abgefrorenen Zehen kriege. Das ist nämlich ein großes Problem gewesen auf so einer Wintertour, dass ich danach, nachdem ich eine Woche unterwegs war, 8 Monate im Grunde die beiden mittleren Zehen nicht mehr gespürt habe. Das kam erst so nach und nach wieder.
Oh, ja. Wow, da sind dir Nerven abgefroren sozusagen, oder?
Ich weiß auch nicht.
Also ist ja Wahnsinn.
Wie, und das ist jetzt auch der Grund, warum Wärmeflasche auf deiner Packliste steht?
Ja, richtig. Ich habe so eine Babywärmflasche dabei. Ganz wichtig. Ich habe auch einen Kocher. Und ich denn abends mache ich so Wellness in der Hütte. Also da wird dann der Kocher angeschmissen.
Oder in der Bushaltestelle.
Oder in der Bushaltestelle oder komplett ohne. Und dann wird erstmal ein Tee gemacht und dann wird die 5-Minuten-Terrine aufgegossen. Und dann wird natürlich das, was man an Wasser noch hat, setzt natürlich voraus, dass man genügend Wasser hat, nochmal aufgekocht und in die Babywärmflasche reingetan. Und die wird dann dahin getan, wo es gerade friert. Ja. Ganz wichtig.
Ja, naja, nicht schlecht.
Nee, so hat jeder seins. Frage zur Verpflegung. Wie verpflegst du dich zwischendurch auf so einer Tour? Was sind die Sachen, die dir besonders wichtig sind, um quasi wieder deinen Kalorienhaushalt aufzufüllen?
Ja, ich habe immer so ein paar Reserveriegel dabei. Die essen sich auch während so einer Woche, die man unterwegs ist, so Stück für Stück auf. Und ansonsten unterscheide ich mich, glaube ich, überhaupt nicht von allen anderen. Tankstellenfraß, irgendwelche Sandwiches aus dem Supermarkt, Bananen, Bananenmilch, Kakao, Cola ohne Ende, Snickers. Ja.
Wie sieht das mit Einsteigertipps von dir aus? Hast du irgendwas, was dir am Anfang total die Augen geöffnet hat?
Ja, ich würde mich ja selber beinahe noch als Einsteiger bezeichnen. Deshalb mir zu anzumaßen, dass ich hier für andere Tipps geben kann, das möchte ich eigentlich gar nicht. wichtig ist einfach irgendwie erstmal losfahren und alles einzupacken, was man glaubt, was wichtig ist, was man braucht. Und dann vielleicht bei der zweiten Tour schon zu wissen, was zu viel war. So ist es bei mir ja auch gelaufen.
So ist es bei mir auch gelaufen. Wirklich ja. Genau das Gleiche. Ne? Bei der ersten nimmst du ein kleines bisschen zu viel mit, denkst du, das kann alles weg, bliblablub. Dann beim nächsten Mal denkst du, jetzt habe ich weniger eingepackt, die Taschen sind aber trotzdem zum Brechen voll. Und es wird dann peu à peu immer ein kleines bisschen weniger.
Ja.
Das heißt, deine Packliste ändert sich auch nach jeder Tour wieder? Wird die so ein bisschen optimiert?
Tatsächlich bin ich jetzt nach irgendwie 6-7 einwöchigen Reisen, die ich so gemacht habe, an einem Punkt angekommen, wo ich kaum noch was optimieren möchte. Also, es ist total gut, wie es so ist.
Dann nennt er sich Einsteiger, weißt du? Irgendwie macht alle Nase lang so eine Tour und ist dann voll der Profi hier.
Was hast du denn als nächstes vor?
Ja, das ist eine gute Frage. Also mein Fahrradjahr war bisher so voll, dass ich erstmal gesagt habe, ich muss mich mal um meine Familie kümmern. Es gibt keine Pläne für 2024.
Noch nicht?
Nee.
Ansonsten würde ich sagen, jeder, der jetzt zugehört hat und einfach Lust bekommen hat, mal einzusteigen, guckt euch wirklich die Gravelbike an. Da sind die Packlisten drin, da sind nochmal die Interviews drin von den Leuten. Und ich glaube, das ist eine super Starthilfe, um einfach mal sein erstes Abenteuer in Angriff zu nehmen.
Dankeschön, Torben.
Gerne.
Genug von den ganzen Abenteuern. Jetzt geht es um knallharten Materialtest.
Material Test.
Alex, du hast was mitgebracht. Endlich. Nach langer Zeit. Du hast es angekündigt.
Ich hab sie. Ich halte sie in den Händen quasi.
Ja, quasi. Du musst sie ja noch auspacken. Knall auf den Tisch. Airbags. Es ist Airbag-Time.
Ich habe Geschenke mitgebracht. Und zwar im Wert von 1.300 Euro.
Wow.
Nummer 1, der Airbag von Mace.
Ein Rucksack?
Das ist ein Rucksack. Aha. Und Nummer 2, der Fahrrad-Airbag von Höfting.
Das ist diese Halskrause, die man öfter mal in der Stadt sieht. Ja?
Und ich würde sogar sagen, Höfting ist im Moment der Marktführer. Ich habe mich jetzt richtig intensiv mal mit dieser Materie auseinandergesetzt. Und es gibt auf dem Markt in Deutschland im Moment 3 Produkte. 2 davon liegen hier auf dem Tisch. Das ist einmal, wie gesagt, die Halskrause von Höfting, der Marktführer. Und dieser Airbag, der geht um den ganzen Kopf und kostet so um die 300 Euro.
Stolzer Preis, aber wenn du dir einen richtig guten Fahrradhelm kaufst, gehst du auch in die Richtung, ne?
Naja, einen Fahrradhelm liegst du nicht bei 300.
Naja, aber bei 250 kommst du ganz schnell hin.
Also wenn du im Internet eingibst bei Google, Airbag Radfahrer, kommt Höfting. Mhm. Die ist eine ganz witzige Geschichte. Die kommen aus Schweden, aus Malmö. Und zwar haben sich das 2 Studentinnen ausgedacht. Die haben nämlich Industriedesign studiert in Malmö und haben damit ihre Masterarbeit gemacht am Ende. Und das Ding ist durch die Decke gegangen.
Stark.
Ja, und das ist auch schon eine ganze Weile her. Die Idee ist nämlich 2006 entstanden. Die anderen beiden Produkte sind relativ neu und sind wirklich erst dieses Jahr auf den Markt gekommen. Mhm. Und da gibt's einmal von Mace diesen Rucksack und der ist wirklich nur Airbag. Also in diesen Rucksack, der hat ein ganz kleines Fach, da kannst du noch dein Portemonnaie reinmachen.
Ach, hier
und das war's.
Ne? Da ist ja ein Kabel dran. Du kannst das aufladen. Achso, ja, der braucht ja so ein bisschen Strom.
Du musst die Dinge aufladen. Ja, okay. da gibt's so ein paar Sachen zu beachten. Ne? Das Coole an dem Rucksack ist, der geht über die Schultern, der geht wie so eine Halskrause am Kopf lang, der geht so ein bisschen über den Rücken und der Rucksack hat einen Rücken, wie soll ich sagen, einen Rückenprotektor. Der ist sogar TÜV geprüft und bietet wirklich der Wirbelsäule Schutz und da geht sogar noch was unten raus, was bis zum Steißbein. Das Einzige, was nicht passiert, und das ist ein bisschen komisch, er geht nicht geschlossen über den Kopf.
Aha.
Du musst also einen Helm tragen. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, warum machen die das nicht?
Und? Hast du es rausbekommen?
Ich habe es rausgekriegt.
Und?
Höfting hat das Patent für den Kopfschutz. Die dürfen es nicht.
Ah.
Das geht aber nicht mehr so lange. In ein, zwei Jahren würde ich mal prophezeien, sieht der Markt komplett anders aus.
Also dann dürfen andere auch den Kopf schützen.
Dann dürfen andere auch den Kopf schützen. So, und jetzt gibt's aber noch was sehr, sehr Interessantes. Die Rucksäcke, die kannst du wieder benutzen. Da bekommst du eine kleine Patrone und dann kannst du das Ding neu bestücken. Die Patrone von Mace kostet 50 Euro, recycelt. Und dann ist das Ding wieder funktionstüchtig, muss das nicht mal einschicken, muss das irgendwie ordentlich zusammenpacken, so dass es wieder richtig sitzt. Bam, funktioniert das Ding wieder.
Funktioniert das bei der Halskrause auch?
Nein.
Aha.
Total, da war ich echt ein bisschen überrascht. Das Ding wandert in der Tonne, wenn du es einmal ausgelöst hast.
Aber vielleicht müssen die das Lager erstmal leer machen mit den alten Produkten und haben das neue Produkt schon in der Hinterhand. Kann ja auch sein.
Also ich würde mal sagen, es ist ein Markt, der wirklich gerade erst anfängt zu boomen. Ich glaube, dass wir noch ganz, ganz viel Sachen erleben werden, was in den Bereich Entwicklung und so reinspielt. Ich glaube, das ist wirklich erst der Anfang.
Und du hast ja die beiden Dinger jetzt mitgebracht, damit wir die auch testen können.
Yes.
Das bedeutet, in der nächsten Folge Bikers Paradise werden wir beide uns mal fallen lassen vom Fahrrad und lösen die Dinger aus.
Ich darf gar nicht dran denken. Ich habe so viele Videos gesehen, ich will das gar nicht eigentlich. Ich will das gar nicht. Aber wir werden uns richtig hinpacken müssen.
Wir bekommen ständig Fragen, wie man sich im Straßenverkehr zu verhalten hat. Oft können wir gar keine Antwort geben und deshalb haben wir die Fahrradstaffel der Berliner Polizei da.
Radregelkunde mit der Fahrradstaffel der Berliner Polizei.
Wie lange darf ein Kind auf dem Gehweg fahren?
Bis 8 müssen die Kinder auf dem Gehweg fahren. Bis 10 können sie auf dem Gehweg fahren. Und in Begleitung eines Erwachsenen, also ab 18, dürfen die Kinder auf dem Gehweg fahren.
Das war's mit Bikers Paradise, Folge Nummer 10, unsere kleine Jubiläumsfolge. Ich feiere das jedes Mal, wenn wir ein kleines Jubiläum haben. Und beim nächsten Mal hört ihr dann auf jeden Fall, wie wir diese Dinge ausgelöst haben, diese Airbags. Einmal die Halskrause, einmal der Rucksack. Hoffentlich überleben wir es, aber das hört ihr dann beim nächsten Mal Bikers Paradise.
Und nicht vergessen, abonnieren, die Glocke und unser Insta-Profil.
Alles wegliken, was geht.
Alles wegliken. Like it. Baby.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.